Im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 7 und in 14, Vers 13, da sagt Jesus Christus: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was uns ja, also mir zumindest, Mühe macht, ist, dass manches nicht in Erfüllung zu gehen scheint, was wir bitten, obwohl wir so ein Wort, eine solche gewaltige Verheißung hier geschrieben haben. Und nicht erhörte Gebete, was bewirken die bei uns? Bewirken sie Zuversicht? Bewirken sie Glauben? Stärken die unseren Glauben? Oder schwächt nicht erhörtes Gebet unseren Glauben? Ich glaube, dass das Anliegen vom Teufel das ist, unseren Glauben zu schwächen und dazu zu wirken, dass wir Bibelverse falsch verstehen. Und weil wir sie falsch verstehen, ist die Grundlage, auf der wir glauben und auf der wir bitten, verkehrt. Und wenn wir im Sinne der Schrift bitten würden, weil wir im Sinne der Schrift glauben würden, dann würde das zur Folge haben, dass Gott unser Gebet erhört. Und man wird vorsichtig mit solchen Bibelversen: wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und dann liest man nur einen Teil dieses Verses und man liest: Werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und dann bitten wir, was wir wollen, und es geschieht nicht. Und dann schwächt es irgendwie unseren Glauben. Und wir haben diesen Anfang nicht verstanden, nicht gelesen: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Was ist das? Es gibt in Nigeria eine terroristische Gruppierung, Boko Haram wird die genannt. Und Anfang dieses Jahres hatten sich 500 Christen versammelt, die einen muslimischen Hintergrund hatten. Und die wurden angegriffen von Boko Haram. Und 76 dieser Leute konnten wurden gefangen genommen, die anderen konnten entkommen. Und die gefangen wurden, die wurden gefoltert. Und 4 männliche Leiter dieser Gläubigen, die wurden aufgefordert, ihren christlichen Glauben zu verleugnen und zum Islam zurückzukehren. Und die haben sich geweigert und die wurden dann vor ihren Familien erschossen. Und eine Woche später wurden dann die 4 Witwen dieser toten Männer auch aufgefordert, zum Islam zurückzukehren. Und wenn sie es nicht tun, werden ihre Kinder erschossen. Das hat man ihnen angedroht und dann sind die also eine Nacht noch zusammen gewesen, also haben diesen Abend noch miteinander verbracht. Und dann kamen die Kinder, also diese Kinder dieser Witwen, aufgeregt in den Raum und erzählten ihren Müttern, dass Jesus ihnen erschienen war und dass er gesagt hat, dass es ihnen allen gut gehen wird. Und dann erschien Jesus dieser Gruppe von 72 Leuten und sagte ihnen, sie sollten keine Angst haben und er wird sie beschützen. Und da sagte er ihnen, sie sollen ihn nicht verleugnen, sondern stark bleiben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und am nächsten Tag stellte dann diese terroristische Gruppe diese Kinder an die Wand und fragte dann diese Mütter, ob sie Jesus verleugnen werden. Und die sagten alle nein. Und als die dann also die Gewehre nahmen und auf die Kinder zielten, und um zu schießen, begannen plötzlich diese Terroristen sich an den Köpfen zu kratzen und zu schreien: Schlangen, Schlangen. Und die liefen dann davon und manche fielen zu Boden und blieben da tot liegen. Und einer dieser Gefangenen griff dann nach einem Gewehr von einem, der da tot liegen geblieben war, Und da kommt ein kleines Mädchen mit 4 Jahren und legt ihre Hand auf den Arm, um sie aufzuhalten und sagt, du brauchst es nicht tun. Siehst du nicht die Männer in Weiß, die für uns kämpfen? Und dann haben die einen Untersuchungsausschuss eingerichtet, diese Christen in Nigeria, und haben 26 Bilder erstellt, und die Jesus darstellen, und haben diese Bilder diesen Leuten gezeigt. Und die wurden gebeten, das Bild zu wählen, das dem Mann am ähnlichsten war, den sie gesehen haben. Und dann haben alle 72 auf das gleiche Bild gezeigt. Also man fragt sich, warum handelt Jesus nicht immer so? Da sind 4 Ehemänner, Väter, Leiter hingerichtet worden und die haben ein gewaltiges Zeugnis hinterlassen, nämlich dass sie bis zum Tod Jesus nicht verleugnet haben. Und sie haben in diesem Zeugnis Jesus wirklich geehrt, verherrlicht. Und die anderen, die dann miterlebt haben, wie Gott der Engelwelt befohlen hat, einzugreifen, was ist mit denen? Die hatten ja Jesus auch geglaubt und haben ihn nicht verleugnet. Die haben ihn auch verherrlicht. Beide haben Jesus auf unterschiedliche Weise verherrlicht. Diejenigen, die gestorben sind und diejenigen, die überlebt haben. Die einen, die haben geglaubt bis zum Tod, weil sie geglaubt haben, dass der Tod keine Macht über sie hat, der körperliche Tod nicht das Ende ist und Jesus auch ihren Familien helfen wird, wenn es dazu kommt. Und diejenigen, die überlebt haben, haben ihn verleugnet und haben weitergelebt, weil es ihnen wichtiger war, zu bezeugen, dass sie Jesus treu sind, als am Leben, am körperlichen Leben festzuhalten. Peter hat gerade diese Stelle zitiert aus dem 2. Korintherbrief, diese Begebenheit mit Apostel Paulus, wo es darum ging, dass Paulus beschreibt, dass er Angriffe erlebt hat von einem Engel Satans. So steht es da wörtlich geschrieben, ein Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Und das ist eine Sache gewesen, die ihn dazu gebracht hat, Gott anzurufen und ihn darum zu bitten, diesen Angriff zu beenden. Und er ruft ihn 3-mal an. Er ruft ihn das 1. Mal an, weil nichts passiert. Er ruft ihn das 2. Mal an, weil nichts passiert. Er ruft ihn das 3. Mal an. Und dann sagt Gott ihm, meine Gnade genügt dir. Gott nimmt interessanterweise diesen Angriff nicht weg, sondern er sagt, meine Gnade genügt dir. Und wir lesen dann später, was das ausgelöst hat beim Apostel Paulus, dass er nämlich unabhängig wurde von äußeren Umständen. Er sagt, ob ich erniedrigt bin, ob ich Überfluss habe, ich kenne alles, aber das ist egal. Ja, er ist unabhängig geworden von den äußeren Umständen. Und Gott hat zu ihm gesagt, meine Gnade genügt dir. Bemerkenswert ist, dass der Apostel Paulus hier um etwas bittet und auf den ersten Blick scheint es, als wenn er es nicht bekommt. Aber wenn man eben genauer hinschaut, dann stellt man fest, er bekommt mehr. Er bekommt nämlich unabhängig von äußeren Umständen zu werden. Es gibt noch einen anderen Bericht vom Apostel Paulus und zwar im 2. Korinther, Kapitel 1, die Verse 8 bis 10. Da berichtet er davon, dass er und seine Begleiter in eine Situation gekommen waren, wo sie übermäßig beschwert wurden über Vermögen, so steht es da, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Die kamen in eine Situation, in Vers 9 heißt es dann, wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. Die kamen in eine Situation, wo sie gedacht haben, wir müssen sterben. Und dann stellt sich auch hier die Frage, warum haben die nicht gebetet? Warum lässt Gott sie da rein? Warum rettet Gott sie da nicht raus? Warum scheint er auf ihre Gebete nicht zu hören? Sie kommen in eine Situation, wo sie gesagt haben, jetzt ist zu Ende, jetzt sterben wir. Also eine extreme Bedrängnis. Und dann heißt es hier weiter, wir aber selbst hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst, sondern auf Gott vertrauten, der die Toten auferweckt. Also der Grund, warum Gott diese Leute in diese Situation hat reinlaufen lassen, bis zu einem Punkt, wo sie gedacht haben, es ist zu Ende. Gott hat selbst unser letztes Gebet nicht erhört. Jetzt ist Schluss. Er tut es, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Gebet im Glauben bewirkt also offensichtlich nicht immer, dass Bedrängnis aufhört. Und wenn wir diese Worte nochmal vom Anfang vor uns haben, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Diese Worte, die heißen offensichtlich nicht, dass Gott ein Gebet einfach so erhört und uns in jedem Fall aus einer Bedrängnis rausholt. Die Schrift redet nicht davon, unser persönliches Leben redet nicht davon, diese Begebenheit aus Nigeria redet nicht davon. Der Hebräerbrief sagt sogar, es gab Leute, die haben geglaubt, und weil sie geglaubt haben, haben sie Königreiche bezwungen, den Rachen der Löwen gestopft. Ihr kennt die Geschichten oder diese Begebenheiten. Und dann heißt es aber auch, und die gleichen, also die Leute, die den gleichen Glauben hatten, da gab es andere, die haben nicht Königreiche bezwungen. Da ist der Löwe nicht satt davon gegangen, sondern die wurden zersägt. So steht es da, die wurden mit dem Schwert getötet, die sind in Schafspelzen umhergegangen, haben Mangel gelitten, waren bedrängt, geplagt, Hebräer 11, 37. Also wir sehen, hier gibt es im Leben unterschiedliche Dinge, jeweils der gleiche Glaube und trotzdem unterschiedliche Dinge. Und da fragt man sich, wenn man solche Verse hier hat, ja, hört Gott Gebet nicht? Was ist an diesem Wort? Was verstehen wir an diesem Wort vielleicht falsch, dass wir hier denken, Gott hört unser Gebet nicht? Manche Wege, die Gott geht, sind halt anders, als wir dachten, aber sie sind nicht willkürlich. Und diese Wege, die Gott geht, diese ganzen Wege haben alle eines gemeinsam. Bei allen diesen Wegen geht es um zwei Dinge. Es geht darum, dass Jesus verherrlicht wird und darum, dass seine Liebe offenbar wird. Vielleicht müssen wir es so vielleicht formulieren, dass wir uns als Oberbegriff vorstellen, Jesus wird verherrlicht und das geschieht durch zwei Dinge, nämlich durch das Offenbarwerden seiner Liebe und durch das Offenbarwerden seiner Macht. Und alle Wege, die Gott geht mit seinem Volk Israel und mit uns, mit der Gemeinde, diese Dinge haben diese zwei Komponenten, dass Gott seine Liebe offenbar macht und dass er seine Macht offenbar macht. Wenn wir glauben wollen, dann brauchen wir von Gott ein Wort. Und wenn wir beten wollen, dann brauchen wir Glaube. Wenn wir nicht wissen, was Gott sagt und was Gott will, haben wir keine Chance zu glauben. Und wenn wir nicht glauben, können wir auch nicht beten. Wir können nicht glaubend beten und sagen, Herr, du hast doch gesagt das und das. Wir müssen wissen, was Gott gesagt hat. Und er sagt in diesem Johannes 15,7, wo es um dieses erhörliche Gebet geht, sagt er, wenn meine Worte in euch bleiben, wenn ihr in meinem Namen bittet. Und die Frage ist, was ist das, dass seine Worte in uns bleiben? Was ist das, dass wir in seinem Namen bitten? Was ist das? Wenn wir nicht wissen, was es ist, dass seine Worte in uns bleiben, haben wir keine Möglichkeit, erhörlich zu beten. Dann können wir nicht ohne Zweifel bitten. Jakobus sagt ja, bittet ohne Zweifel, ja? In Abwesenheit von Zweifeln, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge. Ja? Ja, wenn meine Worte in uns bleiben, das ist der Schlüssel. Und Wenn wir dieses Wort aus dem Johannes 14 noch einmal nehmen, dann steht hier, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Jesus gibt uns das Recht, in seinem Namen zu bitten, und er sagt, ich werde es tun, damit etwas passiert, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Das heißt, diese Zusage ist nicht, dass wir um irgendetwas bitten, was Jesus nicht verherrlicht. Wie ist das, wenn wir uns überlegen, würde Jesus auf eine Bitte von uns, die ihn nicht verherrlicht, die den Vater nicht verherrlicht, würde er daraufhin etwas tun? Ist daran diese Zusage geknüpft? Wenn wir etwas bitten, was, um es selber in unseren Lüsten zu vergeuden, so sagt Jakobus, dann sagt er, dann kriegst du es nicht. Wenn du übel bittest, wenn du es bittest, um es selbst zu vergeuden, wo es dir überhaupt nicht darum geht, dass der Vater und Christus verherrlicht wird, dann sagt Jakobus, dann kriegst du es nicht. Und das ist genau diese Reichweite dieser Verheißung. Der Anbindungspunkt ist, der Vater und der Sohn müssen verherrlicht werden. Wenn das Ziel unseres Gebets ist, dann liegt darauf die Verheißung Gottes, ich werde es dir geben. Und der Teufel hat, so sehe ich das, so verstehe ich es, diese Herrlichkeit verschleiert, indem er dieses im Namen Jesu bitten zu einer Zauberformel gemacht hat, zu einem Zauberspruch gemacht hat. Dann hast du die Vorstellung, du kannst um irgendetwas bitten und wenn du dazu sagst, naja, im Namen Jesu Christi, Amen, dann wird das schon irgendwie werden. Das ist eine Zauberformel geworden. Das ist aber nicht das, was hier steht. Das hier, was hier steht, ist, dass wir in seinem Namen bitten und dieser Name, in seinem Namen bitten wir dann, wenn das Gebet ihn verherrlicht. Das ist das, was hier in diesen Versen steht. Und ich glaube, dass man kaum effektiver enttäuscht werden kann, als durch nicht erhörtes Gebet. Du verstehst ein Wort falsch, ein Bibelwort falsch. Du hast dieses mit dem Verherrlichen nicht im Blick. Du denkst, naja, komm, jetzt bitten wir mal um dies und das und jenes und machen dieses im Namen Jesu hinten dran. Und dann scheint es mal in Erfüllung zu gehen, mal nicht. Und über diese Erfahrungen wird unser Glaube geschwächt, beziehungsweise unser Vertrauen in dieses Wort wird geschwächt und wir sehen diese gewaltige Verheißung nicht und unser Gebetsleben ist an diesem Punkt brach, weil wir diese Herrlichkeit in dieser Verheißung nicht mehr sehen. Wenn Jesus Menschen aus Bedrängnis rettet, dann wird durch diese Rettung seine Macht offenbar. Bei diesen Leuten, die da überlebt haben in Nigeria, wo die Engelswelt plötzlich aktiv wird und man einen Blick hinter die Kulissen bekommt, so wie diese feurigen Wagen im Alten Testament, von denen uns berichtet wird, dass sie plötzlich gesehen werden. Man sieht diesen Blick in diese himmlische Welt und man sieht, da kämpft jemand für uns. Diese Dinge lassen uns erkennen, hier ist die Macht Gottes am Werk, die bewahrende Macht Gottes, wenn Menschen aus Bedrängnis gerettet werden. Dort, wo aber Menschen in dieser Bedrängnis bis zum Tod durchgehen und Jesus nicht verleugnen, dort wird noch was anderes offenbar. Da wird nämlich die Liebe Gottes offenbar. Da wird nämlich offenbar, dass derjenige, der diesen Weg hier durchgeht bis zum Tod, Jesus liebt. Johannes 15, 13 heißt es, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das sagt Jesus eigentlich über sich. Er sagt, der Beweis dafür, dass du liebst oder dass ich euch liebe, ist, dass ich mein Leben hingebe für euch. Und jetzt heißt es, Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus ist in der Lage gewesen, uns in dieser Weise zu lieben und beweist es dadurch, dass er bis durch den Tod durchgeht. Und jetzt gibt er denjenigen, die seine Kinder sind, genau die gleiche Kraft und das gleiche Verlangen, die gleiche Fähigkeit, durchzugehen bis zum Tod und damit zu beweisen, ich liebe dich, ich liebe Jesus. Und damit ehren beide ihn. Diejenigen, die aus Bedrängnis rausgerettet werden, da wird die Macht Gottes offenbar. Und diejenigen, die durch die Bedrängnis durchgehen bis zum Tod, da wird die Liebe Gottes offenbar. Es gibt eine interessante Stelle, die noch einen weiteren Blick hinter die Kulissen gewährt. Im 1. Petrus 1, Vers 5 bis 7 steht es, da steht, die an der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werde zur Rettung, die bereitsteht in der die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Also das steht, hier jubeln Leute, die bedrängt werden, wenn es nötig ist. Gott macht es nicht, wenn es nicht nötig ist. Wenn es nötig ist. Und dann steht hier, damit, also diese Bedrängnis geschieht, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes. Also unser Glaube wird auf den Prüfstand gestellt und er soll kostbarer befunden werden als gereinigtes Gold. Das ist der Grund, warum Bedrängnis geschieht. Unser Glaube soll als kostbarer befunden werden. Und ich habe mich gefragt, wer soll denn das sehen? Warum ist das Gott wichtig, dass unser Glaube kostbarer befunden wird als Gold? Gott weiß es doch, ob unser Glaube echt ist oder nicht. Ist das für Gott, dass das offenbar werden soll? Ist es für uns? Sollen wir es erkennen? Wer soll es erkennen? Sind es die Engel, die es erkennen sollen? Sind es die Menschen um uns herum, die es erkennen sollen? Warum soll die Bewährung unseres Glaubens kostbarer befunden werden und das soll offenbar werden? Wer soll das sehen? Für wen ist diese Botschaft? Und es gibt da, ich lese mal, drei Stellen, um uns da ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Schrift zu diesem Thema sagt. Epheser 3, Vers 10, ich lese das jetzt etwas aus dem Zusammenhang raus, aber sonst wird es etwas zu viel. Da steht, ich lese ab Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen, den unerforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Also Gott geht einen Weg mit der Gemeinde und hier steht, der Engelwelt, der Engelswelt soll etwas offenbar werden, damit den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde etwas zu erkennen gegeben werde, nämlich die mannigfaltige Weisheit Gottes. Die Engelwelt soll die Macht Jesu Christi sehen und sie soll die Liebe des Christus sehen. Sie soll es sehen, wie es durchgelebt wird in erlösten, wiedergeborenen Menschen. Und deswegen begehren auch Engel, da hineinzuschauen, weil die Engel sind geschaffene Wesen. Sie sind nicht Wesen, die den Heiligen Geist haben, die nicht in diesem engeren Sinne zur Familie Gottes gehören. Sie sind nicht seine Kinder. Sie haben nicht die Wiedergeburt. Sie haben nicht Christus in sich. Sie sind dienstbare Geister für uns, denen das Heil gehört. Und diese dienstbaren Geister, sie verkündigen sogar das Evangelium in der Weihnachtsgeschichte zu den Hirten. Aber die Frage für diese Engelwesen ist, wie macht es Gott? Wie wird das gelebt? Es ist nicht Gegenstand ihrer eigenen Erfahrung. Und hier gibt Gott durch die Gemeinde dieser Engelswelt einen Einblick darin, wie er handelt, was seine Macht ist und wer seine Liebe ist. Der Apostel Paulus sagt im 1. Korinther 4, Vers 9, denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engel als Menschen. Also das, was auch mit den Aposteln geschieht, die auch einen Teil dieser Leiden, dieser Bedrängnis, dieses Weges durchmachen, er sagt, wir sind ein Schauspiel geworden der Welt, sowohl Engeln wie auch Menschen. Hier schaut jemand zu. Hier schaut jemand zu, wie geht jemand hier in dieser Bedrängnis um? Wie betet jemand in dieser Bedrängnis? Und wie rettet Gott aus Bedrängnis? Und dort, wo er nicht rettet, wie gibt Gott hier Kraft, ihn nicht zu verleugnen und durchzugehen und zu offenbaren die Liebe? Nathanael Frogoni war letzte Woche hier und er hat ja über diese alttestamentliche Krawatte gepredigt. Erinnert euch, dieser leinene Hüftschurz, dieser leinene Gürtel. Und das ist, so wie es Gott sagt, ein Schmuckstück, so wie die Krawatte bei einem Mann am Hemd ein Schmuckstück ist. So hat hier Gott einen leinernen Gürtel, einen leinernen Hüftschurz. Und er sagt hier in Jeremia 13, Vers 1 und dann Vers 11, so hat der Herr zu mir gesprochen, geh und kauf dir einen leinenen Hüftschurz und lege ihn um deine Hüften. Und dann heißt es in Vers 11, denn ebenso wie der Hüftschurz sich an die Hüften eines Mannes anschließt, so hatte ich das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda an mich angeschlossen, spricht der Herr, damit sie mir zum Volk und zum Ruhm und zum Preis und zum Schmuck seien. Also Gott sagt als Bild, so wie jemand sich mit einem Schmuckstück schmückt, so schmücke ich mich oder will mich, sagt Gott, mit meinem Volk schmücken. Mein Volk soll mir ein Schmuckstück sein, das meine Herrlichkeit der Welt um mich herum offenbart. Schmuck macht schön oder macht die Schönheit offenbar. Und durch Gottes Liebe und durch Gottes Macht soll Gottes Schönheit, soll Gottes Herrlichkeit offenbar werden, der Engelwelt und den Menschen um uns herum. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und wenn Gottes Liebe offenbar wird, weil Menschen für ihn leiden und durchgehen durch dieses Leiden, dann ist das für Gott wie ein Schmuckstück. Es wird etwas Unsichtbares, Herrliches offenbar. Und Gottes Macht wird offenbar, wenn er bedrängte Christen rettet. Auf beide Weise wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Johannes 15, 7, vom Anfang noch einmal. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Was sind seine Worte, die in uns bleiben müssen? Seine Worte sind: verherrlicht mich. Macht diese Liebe offenbar. Liebt einander. Liebt mich. Das sind seine Worte. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Du kannst sicher sein, dass wenn dein Gebet darauf ausgerichtet ist, Vater Jesus, Herr, ich will dich verherrlichen, da kannst du sicher sein, dass Gott dieses Gebet erhört. Das sind seine Worte, die in uns bleiben müssen. Und das ist diese Verheißung auf dieses erhörliche Gebet. Amen.